Der Moment hat mich wirklich so gekillt, wieder dann nach Koppen zu fahren und von null zu starten. Das konnte ich so die ersten 4 Wochen und war das alles gut. Und dann bin ich einfach runtergekracht, wieder so zeigen müssen, wieder von null anfangen. Und im Kopf hat mich das wirklich fertig gemacht und das schlägt sich auf den Körper wieder.
Das ist Wie geht's?
André Schürrle. Das Erste, was uns bei unserem heutigen Gast ganz spontan einfällt, ist wohl der Moment, wo er Mario die Murmel in der Verlängerung auflegt und wir Weltmeister werden. Na klar, wir sprechen von André Schürrle. Fußballer auf höchstem Niveau und fast alles erreicht, was in unserem Sport so geht. Aber macht einen das auch zu einem glücklichen Menschen? Diese Frage und die Suche nach dem, was uns ausmacht und worüber wir uns definieren, ist das, was uns in diesem Gespräch beschäftigt. Was bedeutet uns dieser Sport? Was gibt er uns? Aber was nimmt er uns vor allem auch? Und was passiert, wenn wir an den Punkt kommen, wo das innere Feuer für unseren Job erlischt? André erzählt von seiner auf dem Papier unglaublichen Karriere, die er oft aber selbst gar nicht so gefühlt hat. Es geht um Selbstzweifel und die Frage, wer bin ich eigentlich außerhalb des Fußballs? Wer ist André Schürrle der Mensch und wofür steht er? Ich lege euch aus tiefster Überzeugung ans Herz, dieses Gespräch anzuhören und euch von einem Menschen inspirieren zu lassen, der so unglaublich viel mehr ist als ein Fußballer, der eigentlich alles erreicht hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Wie geht's? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Heute mit einem Gast, auf den ich mich unglaublich freue, weil wir einige Parallelen, glaube ich, haben. Das bringt schon meinen Beruf mit und sein Beruf ist es zwar nicht mehr, aber wir haben mal denselben Beruf ausgeübt. Und er macht jetzt was, was ich total inspirierend finde und wo ich unglaublich viel darüber erfahren möchte, weil das auch so ein bisschen in die Richtung geht, was ich nach meiner Karriere so vorhabe. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, lieber André. Grüß dich herzlich. Wie geht's dir, ist immer unsere erste Frage. Also, wie geht's dir heute so?
Danke erstmal, Robin, für die Einladung. Ich sitze hier in einem Kreuzberger Studio bei einem regnerischen Wetter in Berlin. Wie geht's mir? Beantwortet man ja super gern. Ah ja. Mir geht's gut, alles gut, weil man keinen Bock hat, irgendwie darüber zu quatschen. Aber tatsächlich geht's mir sehr gut. Ich habe einen fantastischen Tag. Ich habe meine Kids heute Morgen in die Schule, in die Kita gebracht, ein gutes Frühstück zusammen gehabt mit der Family, hatte ein paar coole Termine und jetzt freue ich mich unglaublich, dass wir hier aufnehmen. Ja, weil ich genauso wie du auch gesagt hast, das sehe so verschiedene Parallelen und auch schon viele Beiträge von dir gesehen, so wie du über bestimmte Mechanismen im Sport, aber auch danach drüber nachdenkst. Deswegen, ja, cool hier zu sein.
Und auf diese ganzen Sachen, da werden wir ganz, ganz sicher noch viel zu sprechen kommen. Ich freue mich sehr, dass du die Frage direkt wieder so ein bisschen so beantwortet hast, wie ich die auch meine, weil ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch das gesellschaftliche Problem, was wir haben, dass wir immer so sagen, ja gut, und dir so einfach aus Reflex, aber nicht aus der Tatsache heraus, dass wir das wirklich fühlen. Deswegen danke und schön, dass es dir erstmal gut geht. Das ist ja auch in den heutigen Zeiten gar nicht immer so ganz normal. Bei mir ist gerade auch einiges los, was so ein bisschen belastend ist. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Sportlich läuft es nicht ganz so, privat auch ein bisschen was los, aber deswegen freue ich mich auf diese Therapiestunde, die jetzt hier vor uns liegt.
Aber erstmal, das ist eigentlich eine gute Frage. Würdest du die Frage, auch wenn du es nicht fühlst, jemals mit, mir geht's heute nicht so gut, mit zum Beispiel jemand Fremdes fragt dich, du sitzt irgendwo im Café, so, wie geht's dir? Würdest du die immer ehrlich beantworten?
Ich glaube, das kommt immer auf den Kontext an. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich möglichst ehrlich zu den Leuten bin und jetzt nicht irgendwie verstecke, wenn es mir auch mal nicht so gut geht. Aber einer wildfremden Person zu sagen, mir geht's nicht so gut und sich damit womöglich ein Fass aufzumachen, das dann keinen Boden mehr hat, bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Du?
Nee, wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe mir was angewöhnt, das ist auch die Frage, bin ich auch gespannt auf deine Meinung, wie du das siehst. Ich habe mir was angewöhnt, egal wie es mir geht. Man redet sich ja oft auch gerne mal ein bisschen was ein und auch wenn es einem nicht so gut geht, egal wie es mir geht, eigentlich beantworte ich die Frage immer mit fantastisch, also fast schon überschwänglich. Krass. Also mir geht es fantastisch heute, weil ich habe das Gefühl, dass es mir dann gerade auch gut geht und verschiedene Probleme, die man vielleicht in seinem Leben hat und die man eigentlich jeden Tag hat, auch so ein bisschen in Perspektive zu setzen, weil am Ende sagen wir irgendwas mit Business, irgendwas mit da, irgendwas hier läuft jetzt gerade nicht so gut. Am Ende, in so diesem größeren Kontext, geht es mir trotzdem fantastisch, weil ich die Chance habe, genau diese Probleme jeden Tag zu lösen. Mhm. Und deswegen, das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, auch mit meinem Coach zusammen. Das war auch so ein großes Thema. Wie ehrlich ist man in diesen Momenten, aber wie viel redet man sich auch wirklich ein und wie viel davon ist Ego, weil man dann irgendwie denkt, alles ist wirklich Kacke und alles bricht zusammen und hier, dies und das. Aber ey, am Ende sind es genau diese Probleme und das, was du auch im Vorhinein mir gesagt hast. So, man hat einfach die Möglichkeit, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, um genau die Dinge zu lösen. Und in diesem großen Kontext, jetzt sowieso auch mit dem Privileg, wie ich mein Leben leben kann, ist fantastisch.
Ich finde es mega spannend gerade, weil ich denke da gerade drüber nach, während du mir das sagst. Und ich kenne dieses auch aus der Psychologie, diese Macht der positiven Gefühle und der positiven Gedanken. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin letzte Zeit so ein bisschen den anderen Weg gegangen. Ich habe also nicht mir gesagt, mir geht es überschwänglich gut, im Sinne von mir geht es fantastisch, sondern ich habe versucht, sehr ehrlich zu mir selbst zu sein und in mich reinzuhorchen, weil ich bin so ein Typ, der überspielt es dann gerne und der kann das auch sehr gut überspielen. Und ich habe aber manchmal das Gefühl, dass ich mich dadurch sehr übernehme und dass ich dadurch gewisse Problematiken oder gewisse Themen einfach nicht aufarbeite, sondern die einfach so ein bisschen hinten irgendwo speichere und nicht mehr dran denke. Und seitdem ich bewusst auf mich höre und mir auch mal zugestehe, dass es mir richtig scheiße geht und dass es auch völlig okay ist, muss ich schon auch sagen, dass mir das sehr geholfen hat, einfach ehrlich mit sich selber zu sein, weißt du? Also dieses, ich verstehe, was du sagst mit, ich beantworte es erstmal überschwänglich gut, weil klar, wenn man rauszoomt und das geht mir genauso wie dir, geht es uns einfach richtig gut und das darf man auch bei der ganzen Sache nie vergessen. Ich glaube nur auch, dass es im Kleinen auch völlig okay ist, dass man eben seine Struggle hat, so, weißt du, was ich meine?
Ja, 100%. Und ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, wie gehst du nach außen hin damit um und wie ist es für dich alleine, du stehst vorm Spiegel. Mhm. Und also ist auch meiner Meinung nach, da musst du 100% ehrlich mit dir selbst sein. Und dann geht es auch darum, so hey, was läuft wirklich kacke? Also du stehst nur mit dir. Du kannst ja so viele andere irgendwie belügen, was du machst oder was du nicht machst. Aber wenn du in den Spiegel schaust und du siehst nur dich, dann weißt du schon ganz genau, so, was läuft richtig in meinem Leben, was läuft falsch und was ist meine Verantwortung darin? Das heißt, ich sehe das eigentlich mit zwei Sichten. Das eine ist so nach außen oder auf WhatsApp oder auf E-Mails ist eigentlich meine Nachricht, hey, mir geht's fantastisch. Wie geht's dir heute? Mir geht's fantastisch. Aber wenn ich abends vor dem Spiegel stehe oder mir in Gedanken bei mir bin, ist es brutale Ehrlichkeit. Ist so, ey, welche Dinge laufen nicht richtig und was ist meine Verantwortung dabei? Und ich glaube, das ist so, so, so wichtig, dass man zu 100% ehrlich mit sich selbst ist, weil im Endeffekt, wie viele Dinge kann man wirklich kontrollieren und wo liegt die Verantwortung bei einem selbst? Und das sind schon sehr, sehr viele Dinge.
Ja, absolut. Ich werde mir das absolut mal mitnehmen, genau diesen Gedanken ran. Das erste Learning schon nach 5 Minuten Gespräch, das ist ja wunderbar, besser geht's ja nicht als Einstieg. Weißt du, was ich glaube und du wirst da sicherlich auch relaten können. Ich glaube, das alles hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich in einem Geschäft bin, wo sich selbst anlügen und andere belügen so gang und gäbe ist, weißt du? Also dieses, okay, ja, war nicht mein Fehler und hätte der andere anders gehandelt, dann wäre ich ja gar nicht in die Situation gekommen, dass sich das jetzt so entwickelt und so. Und dieses immer wieder sich selbst einreden, nee, war schon nicht meine Schuld und sich immer wieder selbst sagen, man macht alles fantastisch und alles läuft genau so und mehr als das, was ich gerade tue, kann ich nicht machen. Man ist da in so einem Surrounding, in so einem Umfeld einfach gefangen, wo es ganz, ganz schwer ist, dann eben diese Ehrlichkeit zu sich selbst zu haben, weil man eben von Menschen umgeben ist, die diese Ehrlichkeit ehrlicherweise, und stimme mir gerne auch nicht zu, wenn du das anders siehst, aber kaum haben.
Ja, ich stimme dir 100% zu. Und auch diese Ehrlichkeit würde auch nicht so wertgeschätzt werden, wie sie es verdient, weil am Endeffekt glaube ich, vor allem in dem Business, und du bist da noch drin, so wirklich 100%ige Ehrlichkeit schadet dir am Ende. Ne? Also in dem Weg, in dem man gehen will, man will ja auch noch weiterspielen, man hat verschiedene Sachen und ich glaube, so eine 100%ige Ehrlichkeit ist auch gar nicht willkommen und ist auch fast gar nicht möglich. Wenn ich jetzt so zu mich zurückerinnere in mein anderes Leben fast schon und es war genau das, was du mir jetzt erzählst, ist so, wie oft habe ich wirklich Verantwortung für mich selbst, für meine Situation genommen? Es war fast nie so. Es war immer, oh, die Verantwortlichen sind nix, der Trainer ist nix und ey, die Mitspieler und hätte ich doch nur und wäre nur mein Linksverteidiger, warst leider nie du, mein Linksverteidiger, mir öfter den Pass nur gespielt und ich hätte ein viel besseres Spiel gemacht. Da habe ich schon sehr, sehr oft und fast die ganze Zeit diese Verantwortung, die man für sich selbst hat oder auch diese Ehrlichkeit, immer wieder weggetragen und mich da am Ende auch 100% selbst belogen dann.
Ich glaube, das ist auch eins der größten Probleme, das wir im Fußball haben, dass diese Ehrlichkeit auch nie belohnt wird. Nicht von Verantwortlichen, nicht vom Trainer, nicht von Mitspielern und auch nicht von der Außenwelt. Wenn du ein ehrliches Interview gibst und dir wirklich so vornimmst, ich sage jetzt genau das, was ich im Kopf habe und wie ich darüber denke, dann wird dir das nachher sowieso wieder negativ ausgelegt und dann kriegst du wieder einen Shitstorm aufgrund von irgendwelchen Sachen. Und genauso ist es eigentlich dann auch in der Kabine, wenn du sagst so, ey, ich habe richtig scheiße gespielt und das lag jetzt nicht daran, dass ich den Ball nicht bekommen habe oder dass das und das passiert ist, sondern ich heute hatte einfach einen richtig scheiß Tag. Wenn man das so offen aussprechen würde, ich glaube, dann hätten einfach 9 von 10 Spielern die Angst, dass sie im nächsten Spiel nicht spielen würden, dass das Standing irgendwie leiden würde innerhalb der Kabine. Und das ist doch eigentlich schade, weil nur wenn man ehrlich zu sich selber ist und sich auch mal eingesteht, ey, man hat jetzt gerade scheiße gebaut, scheiße gespielt oder whatever, hat man doch auch die Möglichkeit zu wachsen als Mensch und als Fußballer. Deswegen verstehe ich einfach diesen Ansatz nicht, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Ich sehe aber keine Welt, vor allem wenn du in die High Performance und diese Spitze von Spitzen in Sportarten reingehst, wo es wirklich darum geht, wie kannst du dich durchsetzen, wie sehr glaubst du an dich und wie sehr hast du auch dieses Standing und kannst du dich wirklich auch beweisen, wie willst du das implementieren, ohne dass du und deine Karriere darunter leidest. Ich denke jetzt daran, wäre ich dann damals irgendwie zu Tuchel in die Kabine gegangen oder wir hätten gequatscht und hätte ihm gesagt, ey, Thomas, ich habe die letzten 2 Spiele habe ich so scheiße gespielt. So 100% würde der Glaube, ey, der glaubt nicht mehr an sich, da ist irgendwas falsch und sowas und dann spielst du einfach auch nicht. Ne? Also deswegen so dieses ständige irgendwie sich zeigen und zu profilieren und zu schauen, wie kann man so die ganze Wahrheit irgendwie vertuschen fast schon, spielt dann einfach eine große Rolle und nicht. Ja, es ist eine gute Frage, wie man das ändern kann. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich möglich ist, in einem wirklich Hochleistungs- und wo auch wirklich Druck herrscht, wo, wenn du einfach nicht performst, auch ein Jahr der Nächste schon an der Reihe steht und einfach deinen Platz übernimmt, wie man das auch wirklich in so einem Umfeld einfach ändern kann.
Ja, ich glaube, der letzte Punkt ist fast der wichtigste an der ganzen Sache, nämlich diese Ersetzbarkeit von Spielern. Ne? Wenn du halt nicht performst, ist der andere da und ist liebend gerne bereit, deinen Platz zu übernehmen. Und deswegen geht damit wahrscheinlich auch einfach einher, dass man immer mal wieder sich selbst anlügen muss oder sein Umfeld anlügen muss, damit man halt eben seinen eigenen Platz auch nicht verliert. Weil ja, wenn man hochkommen will, dann muss man halt die Bühne, Fußballplatz nutzen. Ne? Und dementsprechend ist es halt dann schon essentiell, da zu sein, wenn es zählt. Ne?
Total, total. Und ich habe das ziemlich häufig. Mich schreiben sehr viele junge Fußballer an, die irgendwie auf dem Sprung sind oder es auch schon geschafft haben und auch mit solchen Themen einfach strugglen. Und was für ein so ein Advice, also welchen Hinweis will ich da geben? Es ist halt am Ende sind es genau diese Nuancen und ich glaube auch tatsächlich auch der Druck und auch diese Gefühle von mal zu versagen oder öfter zu versagen und wieder drüber gehen, ist auch so unglaublich wichtig in diesen Momenten, dass ich, also ich habe so auch mit den Lehren, die ich für mich gezogen habe, ich glaube, du musst so relativ schnell ehrlich zu dir selbst sein, du musst relativ schnell deine eigene Persönlichkeit finden, um mit diesen ganzen Themen umgehen zu können. Aber ich glaube auch tatsächlich, und das wollte ich mir nie eingestehen, du musst auch tatsächlich zum gewissen Teil bereit sein, dieses Spiel auch mitzuspielen, um wirklich das zu erreichen, was man dann erreichen will.
Ja, das ist hart. Sehr harte Aussage, finde ich. Ne? Immer dieses, weil das geht ja automatisch damit einher oder das impliziert ja automatisch, dass du dich ein Stück von dir selbst entfernen musst, wenn du halt Dinge machen musst oder gezwungen wirst, gewisse Dinge zu tun, nur um mitspielen zu dürfen, in Anführungszeichen. Dann legt man automatisch gewisse Prinzipien, die eigentlich Teil deines eigenen Charakters sind, ab. Aber ich weiß genau, was du meinst und es passt gerade ganz gut in den Kontext. Ich wollte eigentlich viel später darauf zu sprechen kommen, aber du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass da ging es um den Begriff des Scheiterns, dass der so negativ ausgelegt ist. Und da hast du die Frage aufgeworfen, wer bestimmt eigentlich, wann ich gescheitert bin? Und ich finde, das passt gerade total auch in diesen Kontext, gerade wenn es um den Advice geht an junge Spieler auch. Und das ist ja auch das, was ich den Jugendakademien immer so vorwerfe. Warum gibt es keinen Umgang mit dem Scheitern schon für jüngere Kids, die Fußballprofi werden müssen? Weil die Realität ist doch die, 9 von 10 Kindern schaffen es nicht. Warum suggeriert man denen also immer und immer wieder, ja, du bist das eine Kind, du bist das eine Kind, anstatt auch quasi diese Variante B, den Plan B, mit auszuarbeiten und das Kind auch aufs Scheitern vorzubereiten und diesen Begriff des Scheiterns nicht so negativ und als absolutes Versagen auszumerzen? Und da würde mich ganz einfach in dem Kontext auch interessieren, was ist da dein Umgang mit dem Scheitern? Was war das während deiner aktiven Karriere und wie hat sich das jetzt auch im Laufe deiner nächsten Karriere, deines anderen Lebens entwickelt, dieser Umgang damit?
Also zuallererst, Scheitern ist so unglaublich wichtig und ich meine, jeder, der jetzt von außen hin und auch bei dir 100%, der das von außen hin dann irgendwie geschafft hat, wie oft ist man wirklich gescheitert? Und ich glaube, so wie ich jetzt aufs Scheitern schaue, habe ich nicht in meiner Karriere aufs Scheitern geschaut, weil wie es halt so ist, also am Ende scheiterst du jedes Spiel und du scheiterst jedes Mal, wenn du verlierst und du nimmst es mit nach Hause. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ich habe mir das so zu Herzen genommen zu scheitern und ich wollte nicht scheitern, weil das so nach außen hin dieses wirkliche Versagen war. Und ich hatte das Gefühl, dann nach schlechten Spielen, nach irgendwas, ich konnte den Fans nicht richtig in die Augen schauen, weil ich das Gefühl habe, die wissen oder die haben auch das Gefühl, der scheitert gerade und dass es so was wirklich Negatives ist. Und jetzt, so mit einem bisschen Abstand und die Dinge, die ich jetzt mache, ist es eigentlich, dass ich dieses Scheitern fast schon suche. Also ich suche Herausforderungen, Dinge in meinem Leben, die wirklich schwierig sind, wo es auch die Möglichkeit gibt zu scheitern. Und am Ende schaue ich mir abends in den Spiegel, so wie wir gesagt haben, und es gibt auch jeden Tag gerade Momente, in denen ich gescheitert bin, sei es im Umgang mit meinen Kids, sei es in der Family, sei es mit meinen Freunden. Und dann ist es, glaube ich, der Blickwinkel hat sich komplett verändert. Das ist eher, fühlt sich nicht an wie Scheitern, sondern das ist so ein Schritt zu dem, wer ich sein will. Das heißt, ich analysiere, ich schaue, was ist es wirklich und dann versuchst du es besser zu machen. Und ich glaube, im Fußball und so wirklich Scheitern im Sport, wenn man dieses Thema mal wirklich unter die Lupe nimmt oder mal einfach drauf schaut, dann gibt es das wirklich gar nicht. Eigentlich ist dieses Wort Scheitern ist eigentlich was total, total Positives. Das heißt, du bringst dich nach draußen, du gehst aufs Spielfeld und du begibst dich in die Momente, in denen du jeden Moment einfach auch scheitern kannst. Und das sind einfach Schritte, um zu lernen, um besser zu werden. Jetzt, wenn du auf die Jugend gesprochen hast und 9 von 10 Kids scheitern, am Ende Profi zu werden, ist aber, so, du kannst es sehen, dann ist es das Scheitern, aber es kann auch immer wieder so ein neuer Start sein. Und das ist, glaube ich, dass es meine Denkweise so verändert hat, dass wenn ich wirklich scheitere und keine Ahnung, ich bin jetzt vor ein paar Wochen, wollte ich einen 100 Kilometer Ultra Trail in Schweiz laufen und nach 70 Kilometern war absolut Body Failure. Ich konnte nicht mehr aufstehen, es ging nicht mehr und ich musste abbrechen. Und nach außen hin, normalerweise mein Ego würde sagen, absolut, you failed. Du hast was gesagt, was du machst und du hast es nicht geschafft. Und das ist aber, was es so besonders macht jetzt für mich, ist so, ja, 100%, ich werde scheitern, vielleicht scheitere ich nächstes Jahr wieder, aber im dritten Jahr bin ich wieder am Start und es geht wieder von neuem los. Das heißt, dieses Wort Scheitern gibt es eigentlich bloß in dem Kontext, wenn du das nach außen trägst, aber jetzt bei mir ist Scheitern einfach ein Versuch, der nicht geklappt hat und der nächste Versuch kommt 100% wieder.
Das finde ich ein weiteres unglaublich spannendes Learning jetzt gerade, das werde ich mir auch mitnehmen, weil ich glaube, dieses Scheitern wird ja einem auch vor allem von außen suggeriert. Durch die Erwartungshaltung, die Menschen von außen an dich selbst haben, wird einem ja suggeriert, okay, du bist gescheitert, weil du hast eben nicht das erfüllt, was ich von dir erwarte sozusagen. Aber wenn du den Fokus verlegst und quasi nur dich selbst für in Anführungszeichen Sieg oder Niederlage verantwortlich machst, dann kann dir halt auch gar keiner mehr von außen das Gefühl geben, du bist gescheitert, weil du es ja nur mit dir selber ausmachst. Und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
Ja, ist auch spannend. Ich weiß nicht, wie es deine Journey war, auch mit den Medien und mit den Erwartungen von außen umzugehen. Ich hatte immer große Probleme damit. Eigentlich haben die Medien, die Fans und auch so mein äußeres Umfeld eigentlich immer meine Handlungen fast bestimmt, jetzt unterbewusst für mich. Wie habe ich gesprochen, was habe ich gesagt und wie wollte ich wirklich was machen? Damit hat auch Trainer und Verantwortliche zu tun. Sie haben eigentlich mein ganzes Leben bestimmt, weil ich immer nur wollte, dass die mich lieben und die mich mögen und sowas. Und das ist auch was, würde ich jedem mitgeben. Schau, du musst im Reinen mit dir selbst sein. Die Verantwortung für dich liegt bei dir selbst. Und schau nicht, dass du versuchst, jedem alles recht zu machen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du auch diese Themen hattest mit Öffentlichkeit und wie gibst du dich nach außen oder wie gehst du auch mit verlorenen Spielen, mit Versagen um verschiedene Dinge.
Wirklich sehr kompliziertes, komplexes Thema. Hat bei mir auch lange Zeit gedauert, bis ich da so meinen perfekten Weg gefunden habe. Ich war auch der Typ, der sich am Anfang der Karriere alles zu Herzen genommen hat, jeden Artikel gelesen hat und dann versucht hat, quasi auf Basis der Artikel sein Spiel anzupassen. Ne? So von wegen, ja, der dribbelt zu wenig nach innen, innen geht immer außen rum, also muss ich jetzt im Training daran arbeiten, dass ich nach innen gehe. So, weißt du, also ich habe mir quasi von der Außenwelt sagen lassen, wie ich zu spielen habe. Und das hat natürlich dazu geführt auch, wenn du alles liest, bei einem guten Spiel warst du irgendwie der neue König, bei einem schlechten Spiel hast du gar keine Daseinsberechtigung. Das heißt, dein Leben findet nicht im Balance statt, sondern nur in Höhen und Tiefen. Du hast nur Ausschläge nach oben und nach unten. Und bist überhaupt nicht bei dir. Du bist bei allen anderen, aber du bist nicht bei dir. Und sobald ich da für mich gelernt habe, ey, der Einzige, der wirklich gut aussagen kann, wie dein Spiel war, bist erstens du selber, ist vielleicht in meinem Fall mein Dad, weil der alles von mir weiß und jedes Spiel guckt und eventuell noch der Trainer, der einem ehrliches Feedback geben kann. Alles andere ist ja nur, in Anführungszeichen, Gelabere und niemals objektiv. Und als ich das für mich so ein bisschen diesen Switch gemacht habe, hat mir das sehr geholfen, einfach bei mir selber zu bleiben und wie du auch schon gerade gesagt hast, einfach die Dinge zu kontrollieren, die man in eigener Hand hat. Damit hat man schon genug zu tun.
Ja, ist ein spannendes Thema, vor allem wenn man da ankommt und dann die Medien wirklich ein Thema spielen. Ist nicht einfach. Ich hatte dann auch so eine Phase, da wollte ich dann das Gegenteil irgendwie sozusagen. Ich habe irgendwas gelesen und dann so, nee, warte mal. So, ich mache genau das absolute Gegenteil. Ja, so völlig unnötig und nie bei mir selbst, aber genau. Immer nur in der Außendarstellung zu schauen, ja. Oder ja, dem Trainer und so. Und dieses Gefühl immer zu haben, oh, man wird beobachtet. Absolute Ego-Spielchen, was überhaupt nicht der Fall war.
Ja, es ist zumindest sicherlich nicht förderlich für das eigene Spiel und für die eigene Performance. Ich glaube schon auch, man darf die Medien da jetzt auch nicht und deswegen, da bin ich auch immer echt sehr, sehr ehrlich, weil ich finde schon, dass die Medien eine riesengroße Verantwortung haben und wirklich professioneller Sportjournalismus, der sollte niemals auf Kosten einer Person gehen, so, ne? Da sind mir manche Berichterstattungen echt teilweise viel zu sehr drunter und ich glaube, dass die Medien sich da auch mal eben einmal kurz die Frage stellen müssen, ey, dahinter ist vielleicht jetzt auch gerade ein Mensch, den man hier mit Worten in Anführungszeichen umbringt. Ist es jetzt wirklich nötig, dass ich so unter die Gürtellinie gehe? Also da finde ich schon auch, dass man sich auch nicht alles gefallen lassen muss. Und ja, ist einfach ein sehr komplexes Thema. Aber auch da, ja, man kann das sowieso nicht beeinflussen. Das sind Themen, die muss man einfach so akzeptieren. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gesprochen. Ich muss trotzdem einfach nochmal eben das Feld von hinten aufrollen, damit wir mal so einen runden Faden auch haben. Und zwar würde mich total interessieren, wie war deine Kindheit eigentlich? Wie bist du aufgewachsen? Woher kommst du? Und in welchem Moment kam der Fußball dazu?
Also erstmal sehr, sehr behütet aufgewachsen. Family, meine Eltern noch zusammen gewesen und einmal noch heute zusammen verheiratet in Ludwigshafen. Ludwigshafen am Rhein ist eine Industriestadt. Der Fußballverein war direkt um die Ecke, war eigentlich immer nur draußen mit älteren Jungs am Kicken, am Hockey spielen. Das war meine Kindheit eigentlich, über Zäune geklettert, um irgendwie auf Bolzplätze zu kommen, auf die großen Plätze zu kommen und eigentlich den ganzen Tag nur draußen. Ich glaube, mein erstes Training war mit Anfang 5. Der größte Verein in Ludwigshafen, der auch so in Rheinland-Pfalz und alles schon auch mit die beste Jugendarbeit neben Mainz und Kaiserslautern hat oder hatte. War ungefähr 200 Meter Fußweg von uns und da war ich dann auch bis ich von 5 bis 15. Und das war meine ganze Jugend. Eigentlich immer draußen, Schulranzen in die Ecke und raus geht's, mit Jungs getroffen und einfach gekickt, Sport gemacht, ja.
Der Fußball, hast du gesagt, kam dann relativ früh dazu und war das dann auch sofort damit verknüpft, okay, ich möchte auch mal in großen Stadien spielen, das heißt, ich möchte unbedingt später auch mal Fußballer werden oder war das einfach, ja, gekickt, weil ich hatte Spaß an der ganzen Sache?
Ja, das war einfach nur der Spaß. Und auch gefühlt, muss ich sagen, bis ich dann auch zu Mainz gewechselt bin mit 15, war das nie so wirklich das Thema, oh, man könnte Profi werden, es könnte irgendwas passieren. Ich war dann auch schon in der U15-Nationalmannschaft, habe ich schon Lehrgänge gemacht, aber trotzdem war nie das Thema, man könnte doch irgendwo, auch bei mir zu Hause, war nie das Thema, dass es überhaupt diesen Profifußball gäbe und man die Möglichkeit hatte, da irgendwie mal zu spielen. Das heißt, das ging einfach nur um zu spielen. Wir haben natürlich relativ schnell gemerkt, dass ich immer auch in den Mannschaften der Beste war, hatte auch schon mit 10 dann DFB-Einzeltraining irgendwo auf einem anderen Platz. Verschiedene Dinge wurde schon sehr, sehr, sehr früh gefördert. Aber das ganze Profi-Dasein ging eigentlich erst los dann in der U19 bei Mainz, als ich dann auch bei der U19-Nationalmannschaft gespielt habe, bei den Profis schon mittrainiert habe, wo es wirklich auch greifbar wurde. Und davor war es eigentlich nie das große Thema bei uns zu Hause.
Also du bist dann aber schon irgendwann mit dem Mindset reingegangen, ja okay, wenn sich diese Tür jetzt öffnet, dann will ich da auch absolut durchgehen, oder war das wirklich von Anfang an, ja okay, wenn es kommt, dann kommt es halt, weil mich interessiert total, wie dieser Weg dann von der U19 bis zum Profi gelaufen ist, wenn ich das auch mit meiner Karriere vergleiche, die so ein bisschen ja ähnlich verlaufen ist, auch lange auf dem Dorf gekickt und dann sehr, sehr spät erst nach Arnheim über die Grenze, um da dann noch in U19 zu spielen und dann den Profivertrag zu bekommen. Dann war es aber schon so bei mir ab diesem Moment, okay, hier könnte eventuell eine Tür aufgehen, war es für mich, ich werde alles dafür tun, um durch diese Tür durchzugehen, weißt du?
Ja, das war bei mir wahrscheinlich sehr, sehr spät. Also wir haben immer noch alles, ich bin mit 15 nach Mainz gewechselt, habe immer noch mein Gymnasium in Ludwigshafen gemacht. Das heißt, meine Mom hat mich jeden Tag um 4 von der Schule abgeholt mit einer Box voller Nudeln, mich zum Zug gefahren. Ich bin 1,5 Stunden mit der Gondelbahn nach Mainz ins Training, wahrscheinlich 70% der Zeit nicht mal geduscht, damit ich den schnellen Zug bekomme. Bin mit der Tasche dann zum Bahnhof in Mainz gerannt und war dann um 10 Uhr abends zu Hause, habe dann Hausaufgaben gemacht. Und das war eigentlich 3 Jahre von der 15 bis 18. Immer noch zu Hause gewohnt, zu Hause zur Schule gegangen. Und dann sind wir, das war das zweite Jahr U19, da war Thomas Tuchel auch schon Trainer. Und da war ich sein Kapitän. Und da hat man zum ersten Mal auch das Gefühl gehabt, auch so seine Art und Weise. Ich habe schon ab und an bei den Profis trainiert. Ja, man könnte vielleicht da angreifen. Und ich habe auch immer schnell gespürt, dass ich auch bei den Profis mithalten konnte und ich konnte was machen. Ich war jetzt nicht irgendwie unterlegen in irgendwelchen Dingen. Dann kam die U19-Nationalmannschaft, verschiedene Dinge. Und zum ersten Mal wirklich dann all in gegangen. Wir sind U19 Deutscher Meister geworden, damals mit Mainz gegen Dortmund. Damals noch mein Kumpel Mario Götze im Finale haben wir besiegt. Und dann ging es darum, gehe ich mit ins Trainingslager, gehe ich nicht mit ins Trainingslager bei den Profis. Da war ich dabei, bin dann da zurückgekommen und mir wurde schon gesagt, okay, du wirst die ganze Bundesliga-Saison durchspielen. Und dann sind wir zur Schule gegangen und haben gesagt, oder ich habe das gesagt, ich will die Schule abbrechen. Ich will mich voll darauf konzentrieren, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt schon so gut, dass ich mich da auch durchsetzen kann. Und habe dann am Ende auch das Abitur nicht gemacht, bin mit der 12. Klasse, habe ich aufgehört und mich dann voll auf Fußball konzentriert. Aber es war eigentlich so dieser Gedanke sehr, sehr spät. Auch U17, erstes Jahr U19 war nie jetzt so der Druck da, oh, ich könnte vielleicht Profi werden, ich könnte es und wer weiß und was auch immer. Das hatte ich nie so gespürt.
Weil dir das aber einfach nicht so wichtig war, weil für dich einfach Fußball immer noch so mit Spaß verknüpft war? Oder was würdest du jetzt auch rückblickend sagen, warum hast du dir diesen Druck nicht gemacht? Weil die meisten Kids machen sich ja den Druck beziehungsweise sehen dann da das Licht am Ende des Tunnels und wollen da unbedingt auf diesen Zug aufspringen. Warum würdest du sagen, war das gar nicht so intensiv bei dir?
Ich glaube, es hat mit meiner Familie zusammengehangen, mit meinem Umfeld, weil es nie wirkliches Thema war. Auch wahrscheinlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, klar hatte ich diese Gedanken und man hat das irgendwo gesehen, aber dadurch, dass es keinen Nährboden so wirklich hatte und keinen Druck jetzt in meinem Umfeld oder von meinen Freunden oder irgendwie und auch tatsächlich auch Social Media noch überhaupt nicht gab, war das trotzdem immer noch viel zu weit weg, um das wirklich auch zu spüren und mir selbst da den Druck zu machen. Klar war ich 100% ehrgeizig, klar wollte ich der Beste sein, klar wollte ich immer weiterkommen, aber das hat sich alles viel, viel, viel zu weit weg angefühlt, dass es überhaupt die ganze Zeit permanent bei mir anwesend war.
Krass. Und wie, kannst du uns da vielleicht mal in deine Gefühlswelt mitnehmen, wie hat sich das dann angefühlt für dich, als du Profi geworden bist, als du auch wirklich so aussprechen konntest, geil, ich bin jetzt Fußballprofi. Kannst du dich an dieses Gefühl noch erinnern?
Ja, es ist wahrscheinlich das erste Mal Gefühl und meinen ersten Profivertrag tatsächlich habe ich auch erst nach 6 Bundesligaspielen und meinem ersten Doppelpack gegen Bochum damals unterschrieben. Bis dahin hatte ich so einen Amateurvertrag, der überhaupt nicht irgendwas geregelt hat. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Deswegen zum ersten Mal so richtig gefühlt hatte ich es eigentlich im Trainingslager, wo auch so schon die älteren Jungs, auch so über 30-Jährige zu mir gekommen sind und haben so gesagt, hey, stell dich mal drauf ein, dass du sehr viele Spiele jetzt dieses Jahr machen wirst. Mhm. Und da hatte ich auch für mich selbst zum ersten Mal das Gefühl, okay, ja, ich kann da, auch wenn es hardcore schwierig war und ich auch im Trainingslager meine Eltern angerufen habe und gesagt, bitte holt mich ab. Niemals werde ich das schaffen, weil es so hardcore anstrengend war.
Boah, schlimm.
Schlimm. Und irgendwie so mit Tinnitus und völlig gestresst auf dem Bett gelegen habe. Und dann hatte ich aber immer das Gefühl, und das wurde mir dann auch dran gedacht, so okay, ich finde da meinen Platz und ich kann auch da was erreichen. Und dann ging es alles auch super schnell. Also es war irgendwie 2 Wochen Trainingslager, dann DFB-Pokal, dann erstes Bundesligaspiel, dann wurde Thomas Tuchel auch noch Trainer bei uns vor dem ersten Bundesligaspiel und der hat mich da halt auch reingepusht und von da an war es wie, ja, geflogen.
Ja, genau so ist es nämlich. Du bist dann auch relativ schnell zu guten Vereinen gewechselt, bist Nationalspieler geworden. Ja, irgendwie sind viele gute Sachen sehr, sehr schnell dann passiert, als du Profi geworden bist. Wie war das dann zu dieser Zeit, auch mit Druck, mit den Ängsten? Wie hat sich auch dein Verhältnis zu Fußball verändert? Weil es war ja bis dahin irgendwie immer Spaß, dann wurde ernst, dann hatten die Leute auf einmal Erwartungen an dich. Nimm uns mal mit in diese Phase, wo es dann richtig rund ging bei dir, gerade so im Kopf. Was hat sich da abgespielt?
Ich muss sagen, die ersten 2 Jahre Mainz waren eigentlich wie im Traum. Also nie wirklich Ängste gespürt, auch keinen richtigen Druck. Natürlich von hier, Thomas Tuchel ist ja auch schon ein harter Trainer. Natürlich immer wieder so von ihm das gespürt, dass mehr kommen muss. All das. Aber ich hatte nie dieses Gefühl von, ich muss schon was beweisen und dieses, was mir Spaß macht, ist jetzt schon so Business geworden. Hatte ich nie wirklich das Gefühl. Dann bin ich auch in Mainz Nationalspieler geworden und bin dann nach 2 Jahren nach Leverkusen gewechselt. Und da weiß ich noch, das waren so die ersten 5 Spiele, habe ich nicht getroffen und habe dann auch zum ersten Mal so dieses Gefühl bekommen, jetzt nicht im Verein, der hat sich total gut um mich gekümmert, so von außen, die Presse und alles, gab schon 1-2 Artikel und ich habe dann auch schon so, glaube ich, 14 Millionen Euro gekostet. Damals 2010 war das noch eine ganz andere Summe und das war dann schon, wo ich zum ersten Mal diesen Druck gespürt habe, okay, was bedeutet das eigentlich, was sind Erwartungen von Fans und es wurde so ein bisschen gemurrt, so im Stadion, wenn ich ein Dribbling verloren habe und da sind zum ersten Mal auch so Zweifel gekommen, boah, bin ich wirklich so gut? Und schaffe ich das wirklich überhaupt? Oh, vielleicht gehe ich jetzt nicht wieder ins dritte Dribbling, obwohl ich 2-mal den Ball verloren habe. Und da habe ich zum ersten Mal so das mitgemacht und diese Gedanken gehabt von, puh, vielleicht ist es doch nicht alles nur Spaß, was hier gerade passiert. Es wird schon so zum Job und auch manche Trainingseinheiten, die dann einfach nicht mehr so geil waren und man nicht mehr so viel Spaß hatte, weil es dann einfach auch Arbeit war. Und muss man aber auch sagen, ich hatte da zu dieser Zeit, Michael Ballack war da, mit dem ich sehr eng war und auch wirklich auch Mentoren an meiner Seite, die das natürlich ja in- und auswendig gekannt haben. Und auch schon in Mainz hatte ich Ivan Schitz aus Österreich, der auch so ein alter Hase schon war. Ja. Und der hat mich unter seine Fittiche genommen und hat mir alles ein bisschen erklärt, wie funktioniert alles. Und in Leverkusen dann so auch die ersten Monate, die nicht einfach waren, hatte ich auf jeden Fall auch große Spieler an der Seite, die das alles auch immer wieder ein bisschen relativiert haben und mir gezeigt haben, so worum es wirklich geht. Es geht darum, dass du schaust, dass du deine Leistung bringst in einem Teamkonzept und schaust, dass du dich in die Verfassung bringst, dass du einfach der beste Spieler auf dem Feld sein kannst, wenn es darum wirklich geht. Und das war wahrscheinlich in dieser Zeit dieser Switch von, oh, alles ist Spaß und wie geil ist es überhaupt, was für ein Leben ich leben darf, zu, alright, das ist auch harte Arbeit, da tagtäglich zu performen einfach.
Ich glaube, diesen Moment, den du gerade beschreibst, ist so für mich der fast mit der traurigste Moment in meiner Karriere tatsächlich, wo ich so gemerkt habe, okay, ey, das ist hier nicht mehr. Ich gehe raus, ziehe meine Fußballschuhe an und habe einfach Spaß am Kicken, sondern hier werden Dinge von mir erwartet, ich muss hier Fußball in Anführungszeichen auch manchmal arbeiten und dieses von, okay, ich habe den Traum Fußballprofi werden und alles ist da irgendwie rosa-rot und alles ist mega toll, große Stadien etc. pp. Hinzu, die Realität ist schon echt ganz, ganz anders als das, was da so im Kopf vorher stattgefunden hat. Das war für mich irgendwie echt so ein richtig trauriger Moment, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann, als die Erkenntnis so gesagt ist, ja okay, jetzt wird hier Fußball gearbeitet und Spaß natürlich, ohne Spaß geht nichts, aber es ist nicht mehr so wie früher. Kennst du auch diesen Moment?
Ja, 100%. Also der hat sich eigentlich bis zu meinem Ende immer wieder durchgezogen, dass man genau diesen Moment, also man kommt ja immer, jetzt nur aus meiner Perspektive, war ja meine Karriere, also so gefühlt, bist du die ganze Zeit in diesem Ding drin und wenn du hier oben, na klar ist es Spaß und geil, die Mannschaft spielt gut und die Tore kommen und sowas und dann geht es so langsam wieder rum und du merkst so, okay, das ist harte Arbeit und das ist so irgendwie manchmal auch einfach traurig und man hat keinen Bock jetzt in dieser Kabine zu hocken. Deswegen, ich kenne diese Momente und das hat sich bis am Ende irgendwie durchgezogen, waren immer und immer wieder da.
Und dennoch muss man ja sagen, dass du ja während deiner Karriere unglaublich viel erleben durftest. Ne? Du durftest für die Nationalmannschaft spielen, durftest geile Turniere spielen, hast für geile Mannschaften gespielt in den unterschiedlichsten Ländern. Wenn du jetzt mal so mit ein bisschen Abstand darauf zurückguckst, was würdest du sagen, was hat dich an dieser ganzen Reise am glücklichsten gemacht oder welche Erfahrung würdest du sagen, hast du am meisten archiviert, was dir jetzt auch für dieses jetzige Leben noch unglaublich viel Mehrwert bringt?
Naja, wahrscheinlich sind es zu viele, um wirklich aufzuzählen. So die beeindruckendste Zeit war eigentlich die Zeit bei Chelsea. Also wenn du so in die Kabine gehst und da steht einfach, ist ein Lampard, ein Terry, dann ein Drogba, Eto, Torres, Mata, alle sind so um dich herum.
Wow.
Und du merkst, und du merkst einfach, du bist Teil davon. Und spielst auch noch und bist auf dem Level eigentlich auch und du merkst einfach, was dazugehört. Also genau diese Spieler, die mir dann auch mitgezeigt haben, was gehört wirklich dazu, da zu sein, aber auch diese Verantwortung zu tragen, da zu sein. Also jeden Tag einfach auf einem bestimmten Level, dann noch mit Mourinho als Trainer. Also es war mit die härteste Zeit für mich, weil es einfach so unmenschlich viel abverlangt hat. Aber so im Nachhinein mir auch zu zeigen, dass so diese Top-Spieler, die wir alle kennen und wir kennen sie auch persönlich, also es hat einen Grund, warum die da sind, aber es hat noch einen größeren Grund, warum die da immer bleiben. Und das ist nicht, weil die den meisten Spaß an allem haben, das ist, weil die jeden Tag da sind und einfach Gas geben. Und das ist ohne Ausnahme, würde ich sagen. Also man kann immer sagen, das ist der größte Talent oder was auch immer, aber die haben einfach gezeigt, wenn ein Frank Lampard nach dem Training seine Box-to-Box-Runs macht, aber nicht 10, der macht 100 Stück nach dem Training an einem Mittwoch und genau am Wochenende kommt er in die Box wegen diesem Run und schießt dann das Tor. Das ist so, das hat mir so am meisten gezeigt, auch jetzt im Leben für danach, dass harte Arbeit die Basis von allem ist. Also das zieht sich auch durch meine Karriere. Ich habe es immer wieder geschafft, an diesen Moment nach oben zu kommen, aber ich habe es nie wirklich geschafft, ganz lange da zu bleiben, weil ich immer wieder vernachlässigt habe, was es bedeutet, da oben zu bleiben, wie schwer das ist, dieses Level zu halten und wirklich diese permanente harte Arbeit zu leisten. Und dann gehst du wieder langsam runter und merkst so, oh, nee, ich muss wieder anfangen. Und dann kommen die Momente, die auch Glück dann am Ende bedeuten oder was auch immer, dass du da stehst und das Tor machst oder dass die Mannschaft dann auch wieder gut spielt. Aber das hat alles einfach mit harter Arbeit zu tun.
Ja, das finde ich, das kann ich so unglaublich fühlen und das will ich auch zu 1000% unterschreiben. Ich finde das so spannend, was du gerade gesagt hast, dass man steht dann auf einmal an dem richtigen Ort, um das Tor zu machen. Und ich glaube einfach nicht, dass das dann Zufall ist, sondern das ist, weil man in der Woche die Läufe gemacht hat oder den Abschluss trainiert hat oder sich in die Situation gebracht hat, dass man auch am Wochenende da stehen darf, um ihn dann reinzuschieben. Und deswegen ist mir das auch immer so viel zu einfach, Leute, die dann von außen sagen, ja, hast du wieder am richtigen Fleck gestanden. Das ist nicht so, das ist harte Arbeit und das muss man sich verdienen, dass man genau an diesem Ort steht. Und das müssen die Leute da draußen auch verstehen, dass man sich dieses Glück erarbeiten muss. Das sehe ich auch jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, habt ihr zusammen gespielt bei Wolfsburg, Dzeko und du?
Nee,
der
war schon weg.
Der ist ja jetzt bei uns gerade, der ist 40 Jahre, der Junge, der ist am Ackern im Gym, der ist ein Vorbild für die jungen Spieler, der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Und das ist die Leute, das versuche ich dann auch immer den jungen Spielern zu sagen, der Junge ist nicht 40 und spielt noch auf dem Top-Niveau, weil er so ein krasses Talent hat oder weil er so gute Gene hat. Nein, weil der jeden Tag von morgens bis abends nur an Fußball denkt. Und das macht auf lange Sicht einfach den Unterschied, wenn du an der Spitze bleiben willst. Und das müssen die Jungs einfach verstehen, gerade die neue Generation auch, weil du hast mit dieser Generation als aktiver Fußballer noch nichts zu tun gehabt, aber die denken, es kommt denen alles zugeflogen und die müssen nicht mehr arbeiten für das, dass sie kommen. Und sobald der erste Widerstand kommt, dann lieber einen anderen Verein als sich durchkämpfen. Und das finde ich einfach, ja, ich rede mich so ein bisschen in Rage, aber ich finde es eine bedenkliche Entwicklung, so, weißt du?
Ja, ja, 100%. Ich fühle das total. Das ist die größte Sache, die ich auch jetzt in mein zweites Leben mitgenommen habe, ist einfach so, die Dinge werden dir nicht zufliegen. Und jeder, der irgendwas von Glück erzählt, Glück, wenn du sagst, Glück erarbeitet man sich, aber man bringt sich einfach in diese Momente, in denen Glück überhaupt passieren kann. Und
Und
da kommst du nicht hin, weil es an einem schönen Dienstag einfach der Regenbogen über dir jetzt leuchtet, sondern da kommst du nur hin, wenn du die Arbeit davor getan hast. Und dann sieht es aus, als wäre es Glück gewesen. Und das ist, ob du jetzt in Fußball gehst oder jetzt das, die Dinge, die ich jetzt mache oder im Unternehmertum, wenn ich mit Leuten spreche, die sitzen von Tag und Nacht, sitzen die vor mir im Laptop, die arbeiten. Und dann machen die einen Milliarden-Exit und jeder denkt so, ey, ja, die Dinge sind ja auch toll gelaufen und das Timing war schön. Alles schön und gut, aber wenn du die Arbeit vorher nicht machst, kannst du niemals in der Situation sein, in der Glück auch wirklich passiert. Und das ist im Sport so, das ist im Unternehmertum so, das ist mit der Familie so, meiner Meinung nach. Es ist mit allen Dingen so. Du musst einfach da sein und du musst die Dinge machen, die von dir erwartet werden oder die es einfach braucht, um in diese Situation zu kommen.
Voll. Das ist eine wunderbare Überleitung. Man muss sich in Situationen bringen, wo Glück überhaupt passieren kann. Wir müssen natürlich auch über einen Moment reden, der sicherlich auch dein Leben in irgendeiner Form rasant beeinflusst hat. Ich weiß nicht, ob so sehr wie das Leben von Mario, aber Finale, Verlängerung und dann dieser Moment, wo dann eben Glück passiert, dieser unglaublich schöne Assist. Wir haben das alle vor Augen auf Mario und der damit verbundene Sieg des WM-Titels. Wie schaust du mit so ein bisschen Abstand auf diesen Moment zurück? Alter, ich habe Gänsehaut, ohne Scheiße. Ich finde das nach wie vor so ein Wahnsinnsmoment. Einfach auch als Fan, da war ich noch ganz weit weg von Nazio etc. Wie schaust du auf diesen Moment?
Boah, es fühlt sich länger als 11 Jahre an, als dieser Moment passiert ist. Und gefühlt habe ich es erst in den letzten 2 Jahren realisiert, was für ein Moment das wirklich war. Also, okay. Und das hat am meisten damit zu tun, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und mir schon so irgendwie Danke sagen für die Flanke und für den Moment. Aber es hat nichts wirklich damit zu tun, was da passiert ist, sondern was für ein Gefühl die Menschen dabei hatten. Die wissen genau, was die an diesem Tag gemacht haben, wer mit ihnen war, was die getrunken haben. Und diese Generation, was man mit diesem Moment so für die Gesellschaft fast schon getan hat. Und dann wird mir erst bewusst, was für ein Ausmaß das hat, jetzt auch hier für Menschen und nicht nur für mich, jetzt im Kleinen. Gefühlt die ersten paar Jahre und auch als es passiert ist, checkst du das überhaupt gar nicht. Also es ist alles toll und es ist verrückt und man nimmt das alles mit und die Erwartungen steigen ins Unermessliche. Ich erinnere mich noch dann, ich bin nach Ibiza geflogen, wir waren auf einer Yacht dann auf Ibiza, neben mir war irgendwie Rafael Nadal, der ist rüber aufs Boot gekommen und hat mir gratuliert, ey geil Mann, was für ein Turnier und wir haben irgendwie gequatscht, also so unglaubliches Ausmaß. Also es ist wie in so einem Film. Das heißt, ich habe das niemals realisiert, niemals bewusst, was das wirklich bedeutet. Und gefühlt erst jetzt verstehe ich, was das aber auch für den Rest der Menschen bedeutet hat, ohne dass ich nur immer schaue und mein Ego irgendwie streichle. Es ist klar, ist besonders, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch versucht und auch in meinem bisschen davon auch wegzukommen, auch jetzt die letzten Jahre wegzukommen, weil das Letzte, was ich will, und ich hatte das auch in den letzten Jahren meiner Karriere, war immer in schlechten Momenten, habe ich mich damit hochgezogen, was war mal und wie toll war der Moment und solche Sachen. Und da lebt man die ganze Zeit in so einer Vergangenheit, die so viel mit Ego zu tun hat. Und das ist das Letzte, was ich wollte, dass dieser Moment mein ganzes Leben eigentlich beeinflussen muss und man nur von so einem Moment zehrt, ohne dass man neue Dinge kreiert. Und das habe ich ziemlich lange gemacht und habe immer wieder so auch so trotzig für mich selbst dieses Gefühl gehabt, aber ich habe doch schon und hier und das ist in den Geschichtsbüchern und alles. Deswegen habe ich die letzten Jahre schon mehr versucht, auch meine Identität und das, was ich bin, auch das, was ich von mir halte, nicht jetzt an der Identität Fußballer, aber auch vor allem an der Identität irgendwie, ey, du hast diese Flanke da geschlagen und dieser Moment und wir sind Weltmeister geworden, einfach festzumachen, weil, ja, ich glaube, da gibt es noch so viel mehr.
Ich finde es, bin sprachlos, finde ich unglaublich beeindruckt, wie du darüber nachdenkst. Gleichzeitig fällt mir gerade, also kommt mir gerade so spontan in den Kopf, ist das nicht auch irgendwie eine traurige Art und Weise, darüber nachzudenken, weil man ja auf der anderen Seite sich auch, oder zumindest ich versuche mir das oft einzureden, auch mal zu sagen, ey Junge, es ist jetzt auch einfach mal geil, dass du stolz auf dich bist und du darfst jetzt auch vor Stolz auch mal platzen, weil das, was du hier gerade geleistet hast, das ist einfach gut und es muss nicht immer höher, immer weiter gehen und das nächste Ziel wartet schon, sondern nein, jetzt bleib einfach mal im Moment und sag dir, das, was du hier gerade gemacht hast, war richtig gut. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, und ich habe die Momente auch für mich selbst. Ne? Also wenn wenn ich da selbst darüber nachdenke und was mich in diese Situation gebracht hat und da ist auch Stolz für mich selbst dabei. Ich glaube trotzdem, wenn man diesen übermäßigen Stolz und den Stolz nach draußen trägt, dann hat es so viel mit Ego zu tun, weil man irgendwas zeigen will in bestimmten Momenten. Und das ist so eine Grundsatzsache und so ein Prinzip auch, das ich mir auferlegt habe, dass ich niemals will, dass meine vergangenen Taten so präsent sind, dass die was mit meiner Gegenwart die ganze Zeit zu tun haben, was ich jetzt mache, wie ich gesehen werde. Und deswegen war es auch, glaube ich, so der ganze Weg jetzt auch, da, so bis ich jetzt auch hier sitze, war eigentlich, dass ich schauen wollte, so, was gibt's da draußen noch so und wer bin ich wirklich? Und so, wenn die Identität Weltmeister oder Flankengeber oder Fußballer auch mal so ablegt, so, wer bin ich authentisch? So, was sind meine Vorlieben, ohne dass das immer wieder Thema ist und irgendwie mir so diese Schublade aufgemacht, das ist doch der. So,
ja,
so
das kann ich nachvollziehen. Ja. Man will nicht darauf reduziert werden. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber trotzdem, lass uns kurz nochmal einmal, mich interessiert nicht das Sportliche daran, sondern vor allem das Mentale daran. Es muss sich danach ja für dich was verändert haben. Du hast gerade schon angesprochen, für die Gesellschaft war das ein Riesenmoment. Alle haben drüber geredet, man wird mit Lob und mit Positivität überschüttet. Was hat das in deinem Kopf gemacht im Nachgang?
Ich glaube, es war vieles super unbewusst. Also ich bin von Grund auf eher ein Mensch, der gerne auch bescheiden ist und das jetzt nicht so irgendwie raushängen lassen wollte. Also ich bin zum Beispiel dann in Urlaub gefahren, hier Ibiza-Urlaub, was ich schon gesagt habe. Und dann hat mich irgendwie, eigentlich wollte ich diesen Moment für immer auskosten. Und ich hatte mir erhofft, dass eigentlich die Saison nie wieder anfängt und man nie wieder von Null starten muss. Und dann bekommst du so ungefähr nach 3 Tagen, 4 Tagen einen Anruf, dann mit Mourinho gequatscht und sagst so, ja man, in 2 Wochen musst du wieder am Start sein, in 4 Wochen fängt die Premier League an und es geht wieder los. Und der Moment hat mich wirklich so gekillt, muss ich um ehrlich zu sein. Wieder dann nach Koppen zu fahren und von Null zu starten, das konnte ich so die ersten 4 Wochen und war das alles gut und dann bin ich einfach runtergekracht. Ich wollte nicht wieder mich wirklich so beweisen müssen, das wieder so zeigen müssen, wieder von Null anfangen. Hat mich im Kopf, hat mich das wirklich fertig gemacht und das schlägt sich auf den Körper wieder. Ich hatte dann Verletzungen, verschiedene Dinge, die einfach gesundheitlich nicht mehr geil waren und habe bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr mit allem rumgemacht, bis ich wieder so weit im Kopf war, dass mein Körper überhaupt mitspielen konnte.
Ganz, ganz schlimme Momente, kenne ich auch, hatte ich auch einige von. Du hast mal gesagt, und deswegen mich interessiert das in diesem Kontext sehr, du hast auch mal gesagt, dass du dich während deiner Karriere manchmal einsam gefühlt hast, dass es Momente gab, in denen du dich alleine gefühlt hast. Waren das alles Momente, die quasi nach diesem Titel kamen oder war das ein Thema, was dich schon von Anfang an begleitet hat?
Also bewusster wurde es auf jeden Fall auch nach dem Titel. Und ich meine, am Ende, es muss auch schon fast so sein, weil wir und auch das, was wir erleben im Fußballbusiness, ist ja so außerhalb der Norm und von allem, so wie wir uns fühlen, was auch andere Menschen verstehen können. Das heißt, ich glaube, jeder High-Performer, jeder, der was in der Gesellschaft angesehenes, Besonderes macht und nicht dieses in Anführungsstrichen normale Leben lebt, wird wahrscheinlich immer dieses Gefühl von Einsamkeit verspüren, weil man sich einfach nicht verstanden fühlt. Und das ist auch schon das engste Umfeld. Da kann ich auch mit meinem Dad reden, mit meiner Mom reden oder mit meiner Frau jetzt reden. Verschiedene Dinge, wie man sich fühlt in verschiedenen Momenten, kommen einfach nicht so nah dran. Deswegen glaube ich, geht das einher mit Einsamkeit, auch mit alleine fühlen. Es geht, glaube ich, nur darum, wie geht man damit um? Also ist es was einen so zermürbt und man das einfach nicht mehr will? Oder sieht man das einfach als Konsequenz von etwas Besonderem, das man für sich und sein Leben schafft? Und das ist einfach, die Konsequenz ist davon, auch in Stücken alleine zu sein. Du hast wahrscheinlich auch geschaut hier, Michael Jordan, Doku und klar, allem. Ne? Also, und wie oft spricht er von Einsamkeit? Und wenn du wirklich was schaffst und wenn du ein Leader bist, selbst auch, glaube ich, in dem Kontext im Fußball, du hast die Mannschaft und da gibt es, sagen wir, 20 Follower. Ja, also die sind auch so in Grüppchen und die fühlen sich auch wahrscheinlich nicht alleine, die haben so dieses Gefühl, aber wenn du so ein Outlayer auch schon selbst in dieser Mannschaft bist, verspürst du selbst in so einem Gruppenkontext eine unglaubliche Einsamkeit. Ich hatte dann oftmals das Gefühl, so, ich will dann nochmal irgendwo dazu zu gehören und man versucht nochmal irgendwo so Verbindung zu schaffen. Aber wenn man ehrlich ist, war das dann alles super gespielt und in den Momenten, wo ich diese Einsamkeit und dass man auch alleine, dass das auch okay ist, dass die Konsequenz davon einfach nicht wahrhaben will. Und jetzt die Dinge, die ich mache und wenn das konsequent ist, dass ich jetzt alleine bin, ist vollkommen fein. Das bedeutet, dass ich meinen Weg am Ende gehe.
Krass, also das heißt, also dein Umgang mit der Einsamkeit in Anführungszeichen war die Akzeptanz sozusagen, dass es ein Mitbringsel deines Sportes ist, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, 100%. Meine Erfahrungen sind, dass das nicht viele auch können, auch in unserem Business, dieses auch alleine zu sein und dann hast du eine gewisse Entourage um dich rum oder du suchst dir Gruppen, die auch vielleicht nicht wirklich zu dir passen oder gewisse Dinge, die dich dann am Ende 100% enttäuschen werden und wenn du dann irgendwann aufwachst und merkst, oh, du bist so weit von dir entfernt und dein Umfeld ist noch weiter von dir entfernt, ist es einfach, weil man mit dieser Konsequenz alleine sein nicht wirklich umgehen kann.
Finde ich total spannend. Ich denke da gerade so ein bisschen drüber nach, weil ich bin auch so eher der Mensch, der nicht so gerne allein ist. Und zwar vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich dann ein sehr, sehr nachdenklicher Mensch bin. Also bei mir fängt dann sofort dieses Gedankenkarussell an. Und ich deswegen bin ich auch, glaube ich, so ein guter Familienvater in Anführungszeichen, weil die Kinder mich einfach davon ablenken, nachzudenken, verstehst du? Ja, deswegen finde ich die Sichtweise total spannend. Ich wollte eigentlich auf eine andere Frage hinaus, aber vielleicht kannst du die trotzdem beantworten. Du sagst, dass die Akzeptanz dann quasi dein Learning davon ist, aber Einsamkeit ist ja generell ein sehr, sehr großes Thema, auch gesamtgesellschaftlich. Das ist ja nicht nur ein Thema, was High Performer betrifft, sondern auch viele andere Menschen. Gibt es noch was du aus dieser Zeit mitgenommen hast, wo du eben alleine auch mit dir selbst warst, was dir geholfen hat, auch in dieser Zeit ganz konkret?
Im Fußball bin ich, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich auch überhaupt nicht gut damit umgegangen und habe auch immer wieder wollte diese Einsamkeit aus dem Weg gehen und auch keine guten Entscheidungen in gewissen Sachen getroffen, was Umfeld und was das betrifft und dann auch verschiedene Vereinswechsel und alles, um auch vielen Dingen aus dem Weg zu gehen. Danach war es auf jeden Fall so, ich glaube, man weiß schon tief im Innern verschiedene Entscheidungen, die man mit sich rumträgt, weiß man schon, was man machen muss. Und das hat auch viel mit Umfeld zu tun. Ich glaube, Umfeld und mit den Leuten, mit denen man sich abgibt, ist so wichtig und so unterschätzt, dass man das oftmals einfach so mitlaufen lässt, weil man nicht will, dass jetzt, sei es ein Freund, sei es eine Freundin oder irgendwie schlecht von einem denkt oder irgendwas ist nicht. Deswegen trifft man immer die Entscheidung, die so der wenigste Widerstand ist. Und das, glaube ich, die Umfeldauswahl, auch manche Leute und manche Umfelder auch hinter sich zu lassen, einen großen Einfluss auch auf das Thema Einsamkeit bedeuten kann, ohne dann die ganze Zeit zu schauen und sich dann eigentlich in den falschen Gruppen fühlt man sich ja noch einsamer, als wenn du jetzt zu Hause ganz alleine lebst. Aber ja, ich sehe das Thema Einsamkeit komplett, auch gerade in der jungen Generation, wo es immer schwieriger wird mit Social Media, also wirklich Anschluss irgendwo zu finden. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen gesellschaftlichen Schwierigkeiten einfach, ne? Also wo man dann irgendwie Anschluss in einem katastrophalen Umfeld irgendwie sich findet. Jetzt im High-Performer-Kontext und in dem, was ich machen will, habe ich die Lösung gefunden. Aber so gesellschaftstechnisch, was ist es am Ende, ja?
Ja, ein Riesenthema halt, ne? Ich glaube, das hängt einfach auch mit diesem Verlangen nach Zugehörigkeit zu tun oder hat damit zu tun, dass man dann lieber sich entscheidet, okay, ich schließe mich einer Gruppe an, mit der ich gar nichts zu tun habe, statt zu sagen, okay, dann bleibe ich lieber alleine, bis die richtige Gruppe kommt, ne? Unglaublich schwieriges Thema. Lass uns noch ein bisschen über Druck und über mentalen Load sprechen. Du hast mal gesagt, du bist zwar jetzt nicht mehr Teil von dem Business, aber bist nach wie vor auch noch sehr in Extremsportarten unterwegs. Du hast mal gesagt, dass im Profisport kein Platz für Verletzlichkeit und Schwäche ist. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Projekt auch ins Leben gerufen habe, weil ich der Meinung bin, dass wenn man über seine mentalen Belastungen redet, halt, dass es keine Schwäche ist, sondern dass es sehr, sehr mutig ist und dass das absolut sein muss, um auch von diesem Tabuthema wegzukommen. Hast du eine Begründung dafür, warum das in unserem Sport nach wie vor so ein Tabuthema ist?
So, jetzt mit ein bisschen paar Jahren Abstand ist dieser Druck auch absolut notwendig. Also nicht umsonst gibt es diese Spitze. Also wir haben vorhin von 9 von 10 Leuten schaffen es nicht. Also wie willst du diese Spitze schaffen ohne Druck? Und dann am Ende ist es von, keine Ahnung, 2 von 23 kommen in die Nationalmannschaft. Also diese Spitze spitzt sich immer mehr zu. Das heißt, Druck wird es immer geben, wo es High Performance gibt, wo natürlich auch viel Geld im Spiel ist, wo viel Aufmerksamkeit ist, wird der Druck immer da sein. Zum Thema Verletzlichkeit und das auch wirklich zeigen, so ein Prozentteil kann das machen. Die Leute, die immer Leistung bringen, die können auch nach außen hin sagen, puh, das ist auch echt schwierig. Manche Leute, die auch Charakter haben und es gibt zum Glück ein paar auch ein paar in Deutschland, nicht viele, die das auch dann machen und die, wo man dann auch das Gefühl haben, aber die liefern auch immer ab. Das heißt, die Fläche für Angriff ist auch nicht so riesig, dass es auch für die zu einer negativen Spirale kommt, was Öffentlichkeit anbetrifft, was auch im Verein anbetrifft. Das heißt, ich glaube, so wie das der Sport und jetzt Fußball ausgelegt ist, ist einfach der Platz dafür, auch wirklich Schwäche zu zeigen, einfach so minimal, wenn du nicht danach ablieferst und nicht gute Spiele machst und nicht das hast. Ist es einfach diese Ersetzlichkeit, die Ersetzbarkeit, mit der wir eben auch schon gesprochen haben, ist es halt so schnell, sagen wir, wir gehen jetzt nach draußen. Und das habe ich mir oft gefragt und ich hatte echt Kackmomente in meiner Karriere. In Wolfsburg alleine im Haus gesessen und ich hatte absolut keinen Bock zum Training zu fahren. Ist es dann am Ende, setze ich mich in ein Interview mit dem Stern oder was weiß ich und sage so, ich bin echt am Ende. So, ich muss gerade Wege finden, wie ich wieder rauskomme und was würde das bedeuten dann im Kontext mit Verein, mit Nationalmannschaft? Ist einfach, du verlierst so viele Möglichkeiten dann. Also es gibt keine Vorteile dafür im Business.
Das ist die Realität, absolut. Aber findest du nicht auf der anderen Seite dieses Szenario, was du da gerade aufgemacht hast mit ich sitze zu Hause, ich habe keinen Bock auf Training. Das bedeutet ja automatisch schon, bringt das mit sich, ich kann jetzt nicht die Leistung abrufen, die ich könnte, weil ich bin einfach im Kopf nicht so frisch, dass ich bereit bin zu performen. Findest du nicht, dass wenn der Verein das wüsste, wenn Mitspieler das wüssten, wenn der Trainer das wüsste, dass es dir eben gerade mental nicht so gut geht, dass man damit schon einiges gewinnen könnte, weil dann eben halt auch nicht diese dummen Kommentare vielleicht von Mitspielern kommen, ey, was ist mit dir heute wieder los? Und guck dir mal den an, hinterm Rücken wird gelabert. Du kennst ja Kabinen, du weißt ja, wie Spieler sind, es ist ja nun mal so. Es wird immer geredet, vor allem hinterm Rücken, es wird immer geredet. Findest du nicht, dass man, wenn man das proaktiv zugibt quasi, dass damit dann auch jedem geholfen ist und dass man dann auch quasi vom Verein geschützt werden kann? Oder würdest du sagen, die negativen Aspekte einfach im Sinne von Ersetzbarkeit und dann spielt halt der Nächste, da wird keine Rücksicht drauf genommen, die überwiegen dann einfach?
Ich glaube, da müsste man mal, und da, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, auch im Nachgang. Ich habe so ein paar Interviews gemacht, auch größere Porträts, wo ich genau das gesagt habe, die du jetzt wahrscheinlich auch gelesen hast. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, am Ende müsste man CEOs, Verantwortliche dazu befragen, wie siehst du, weil du siehst es ja, also du kannst mir ja nicht sagen, dass jetzt dann der Chef von Wolfsburg oder in Dortmund nicht gesehen hat, dass ich hart struggle, ja?
Ja, voll.
Also du siehst es ja, du bist jeden Tag an der Mannschaft dran und so, und was machst du dann? Das heißt, ich glaube, das müsste, so wie mit allem, ganz oben in den Vereinen anfangen. Hm. Wie gehst du mit so einer Situation um? Und das, was ich erlebt habe, und das ist auch, ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber es ist wahrscheinlich einfach auch gang und gäbe, ist so, ja, wie wir damit umgegangen, es wird der Druck eigentlich wird erhöht in den Momenten. Es gibt keine Pause, es gibt nichts das. Du musst schauen, wie du performst. Du musst, es ist, das heißt, der Druck wird eigentlich noch mehr erhöht und es liegt an dir, dem allen Widerstand zu halten. Das heißt, ich glaube, die einzige Veränderung, die man in diesem ganzen Business haben kann, ist, wenn es von der obersten Spitze im Verein gehandelt wird. Wie wird es gehandelt? Wie wird es nach außen getragen? Wie öffentlich macht man was? Wie macht man es intern? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist super schwierig, da so eine Linie reinzubringen, dass diese Verletzlichkeit und dieses Schwächezeigen akzeptiert werden kann, weil am Ende sitzen auch die Verantwortlichen da und da muss man auch in Schutz nehmen. Es geht darum, erfolgreich zu sein.
Ja, voll. Das, ne? ist auch, also, das wird so, immer das Problem ja. sein. Bin ich auch komplett bei dir, aber ich sträube mich halt einfach so sehr und schon seit so langer Zeit. Ich glaube, das ist auch das, warum ich das hier alles auch mache. Einfach so sehr gegen diesen Gedanken, dass einem etwas um die Ohren fliegen sollte, was einen belastet, verstehst du? Warum sollte es mir negativ um die Ohren fliegen, wenn ich den Mut habe zu sagen, ey Jungs, pass mal auf, mir geht's gerade dreckig. Aufgrund dessen oder weil das gerade passiert ist oder whatever, bin ich gerade, und zwar gerade, das ist ja kein Thema, was dann 5 Jahre eine Rolle spielt, aber gerade nicht in der Lage, so zu performen, wie ihr das alle von mir gewohnt seid. Warum sollte einem das um die Ohren fliegen? Das verstehe ich einfach nicht.
Boah, ja, es geht darum zu gewinnen.
Es geht, ja, genau, das ist die Erklärung. Ich bin zu 1000% bei dir. Es geht um Erfolg. Es ist so viel Geld im Business und man ist gezwungen, Leistungen abzurufen, eben aufgrund dieser Ersetzbarkeit. Da ist das Wort wieder. Aber ich finde es einfach im Kopf, ergibt es einfach für mich auf menschliche Art und Weise. Einfach ergibt es einfach keinen Sinn.
Ist jetzt so, lass uns doch mal reinversetzen. Du bist Geschäftsführer, du bist der CEO von einem großen Verein und ein Spieler kommt zu dir, also geht schon zu dir und sagt so, boah, im Moment, ich bin am Sack, es geht nicht, warum auch immer, gesundheitlich, mein Kopf, ich sitze zu Hause. Was machst du? Also was sind die Dinge, die du machen kannst? Weil du natürlich auch, du hast die Presse hinten dran, es geht um Gewinn, du hast den Trainer, der will alle Spieler zur Verfügung haben. Wie geht man damit um? Und dann gibt es vielleicht noch wieder diese oberste Spitze, die Spieler, von denen auch ein Verein abhängig ist, mit denen wird natürlich auch anders umgegangen, aber wie kommt jetzt jemand, ist Nummer 13, 14, der kommt zu dir an? Ich glaube, es ist auch schwierig für Verantwortliche, deswegen
absolut.
Will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie da alles gesteuert wird, was auch immer. Es ist einfach auch für jeden eine schwierige Situation, wenn keine Leistung da ist.
Nee, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht und ich will das auch jetzt gar nicht alles irgendwie verharmlosen. Wir sind halt Profis und wir sind jeden Tag mit Druck konfrontiert und wir werden auch dementsprechend bezahlt. Ich bin schon auch der Meinung, dass man dann gewisse Dinge aushalten muss, aber ich finde auch, dass gewisse Dinge eben nicht einfach nur an die Seite zu schieben sind und es gibt gewisse Thematiken und Gedanken, mit denen man sich auch aktiv auseinandersetzen muss als Mensch, die man bewältigen muss, um daraus gestärkt herauszukommen. Und wenn man die immer nur wieder verdrängt und immer wieder nach hinten schiebt, dann bist du nie frei im Kopf und deswegen würde ich mir einfach von den Verantwortlichen zumindest im ersten Schritt einfach nur wünschen, ey Jungs, diese Aussage nur, ey Jungs, wenn ihr was habt, wenn ihr ein Thema habt, bei uns sind die Türen auf, wenn ihr euch bereit fühlt, darüber zu reden, dann kann ich euch nur versprechen, dass ich euch zuhöre. Und dass es euch eben nicht negativ um die Ohren fliegt. So. Ne, weißt du, das wird ja vielleicht schon bei dem einen oder anderen was helfen, aber was weiß ich denn auch, Junge. Es ist nicht einfach.
Aber hattest du es schon mal in einem Verein? Hast du ein positives Beispiel? Muss ja kein Verein oder Namen nennen oder sowas, wo du genau das hattest? Weil ich hatte das tatsächlich. Also ich habe beide Beispiele. Ich habe auch Verantwortliche, die sind zu mir gekommen, nicht mit der Sache so, nächstes Spiel wieder verletzt und sondern die sind zu mir gekommen, was können wir tun, also damit du dich wohler fühlst, damit du auch mehr Leistung bringen kannst, was können wir tun, was ist es? So, sind verantwortlich zu mir gekommen. Also ich habe beide Beispiele gesehen.
Aber das ist ja wunderschön eigentlich, oder?
Das ist top. Und das ist natürlich, das wünscht man sich ja als auch Spieler. Weil man weiß ja schon selbst, wenn man nicht performt. Eben. Man weiß auch selbst, natürlich, wenn man unten drunter ist und wenn es gerade nicht passt. So, was will man? Will man jemanden, der vorne dran steht und sagt so, absolut kacke, Mann. Wir haben dich für so und so viel Geld gekauft. Also, ne, ich hab alles erlebt. Aber ich habe auch erlebt, und in einem, wahrscheinlich der größte Verein, da kamen die zu mir und sagen so, alles gut. Alles gut. Was brauchst du? Was machen wir? Was können wir machen? Wie sieht's aus? So, bei einem Mittagessen. Deswegen ist es auch so menschlich abhängig, was für große Persönlichkeiten sitzen da, wie haben die Dinge erlebt und wie sind die auch unter Druck, ne? Also, weil Druck ist ja auch sowas, der überträgt sich auch super schnell in so einem Verein. Ich meine, bei großen Sportarten, und ich liebe sowas ja auch, also gehen wir mal NBA oder also solche Sachen, da kriegst du sowas auch noch mehr mit. Also wenn du so ein Giannis, zweimaliger MVP, und er sitzt da und spricht über Versagen und spricht auch über sich selbst. Und also, sind eigentlich die Goats, die Größten, die können das machen und die müssen auch dann so dieser Vorreiter sein.
Die können sich das erlauben, in Anführungszeichen.
Ganz genau, die haben keine negativen Folgen daraus.
Ich habe, weil du mich nach einem Beispiel gefragt hast, bei mir ist nämlich ein Negativbeispiel auch immer noch sehr, sehr präsent im Kopf, und zwar damals bei einem, nicht bei meinem jetzigen Fall, bei einem anderen Verein, wo ich die Situation mitbekommen habe, dass dann quasi, wir hatten da eine Psychologin bei diesem Verein, zu der konnten wir immer gehen, und unser damaliger Trainer hat halt mitbekommen, dass ein Spieler regelmäßig dahin gegangen ist, und der hat das dann quasi aber als Aufhänger dafür genommen, zu sagen, ja okay, dann kann ich den ja nicht aufstellen. Wenn der regelmäßig zur Psychologin geht, dann kann der ja nicht bereit sein für ein Spiel. Und weißt du, und wenn das Mindset ist von einem Trainer, also vom Anführer des Teams, so, dann weißt du ja, da ist Hopfen und Malz verloren, und das fand ich so prägend. Ich glaube auch, dass tatsächlich Italien da noch nicht ganz so weit ist wie Deutschland, was die psychologische Unterstützung angeht. Naja, wir haben noch viel Arbeit vor uns.
Total. Das ist ja auch das Psychologen im Team, ne? Also ist auch.
Ja, ist das nächste Big Topic.
Also meiner Meinung nach ist es, es kann eigentlich gar nicht funktionieren. Selbst wenn das ein Trainer einberuft, es geht es so lange, bis der Trainer im Verein ist. Irgendwie, aber.
Mein Gedankengang dazu ist eigentlich, dass es müsste wahrscheinlich zwei Psychologen geben. Es müsste einen Psychologen geben, der aber eher so für die Gruppendynamik zuständig ist, der also Feedback an den Trainer gibt im Sinne von, ey, das und das ist gerade die Stimmung, achte mal vielleicht mehr darauf, der nicht so Einzelgespräche führt. Und dann müsste es aber noch eine externe Instanz geben, die nichts mit dem Verein zu tun hat. Wo einfach nur vom Verein gesagt wird, ey, pass auf, da ist eine Person, wenn ihr was habt, geht dahin, die unterliegt der Schweigepflicht, und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr damit dann zu uns kommen wollt oder nicht, weil alles andere ist, glaube ich, dann immer wieder damit verbunden, dass die Spieler den Schritt nicht gehen, weil sie zu große Angst vor den Konsequenzen haben.
Ganz kurz nochmal dazu, ich weiß, du musst gleich zum Training.
Das hier gerade gefällt mir ein bisschen besser als Training, also von daher, die Strafe nehme ich mit.
In deinen schwierigen Momenten, was hat dir am meisten geholfen?
Das auch als schwere Periode zu definieren tatsächlich und das nicht zu überspielen und zu sagen, okay, das muss ich jetzt irgendwie abtun als nicht so wichtig, sondern mir auch einzugestehen, dass es mir da nicht so gut geht. Dann habe ich sehr, sehr viel mit meiner Frau immer geredet, die ein Riesenventil ist, und halt eben auch immer mal wieder, nicht regelmäßig, sondern einfach nur, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, die Talks mit meiner Psychologin, die mir einfach helfen, die Probleme auch auszusprechen tatsächlich. Das hat mir am meisten geholfen. Und dir?
Mir hat am meisten geholfen, die Probleme mit mir zu besprechen, also die wirklich zu benennen, aufzuschreiben, rauszuschreiben. Aber dann das meiste, was mir geholfen hat, und ich habe auch mit Psychologen, Psychologin alles durchgegangen, das meiste, was mir immer geholfen hat, ist harte Arbeit. Also harte Arbeit. Körperliche, harte Arbeit hat mir immer am meisten geholfen. Die Dinge zu benennen, rauszuschreiben, ja, es ist scheiße, es ist deine Verantwortung, und dann harte Arbeit. Harte Arbeit.
Kann ich genauso unterstreichen. Würde ich auch sagen, dass mich das auch dann in der Konsequenz immer rausgezogen hat, wenn ich jetzt den Schalter umgelegt habe und gesagt habe, okay, jetzt wird mal lochen, und du wirst dann auch wieder belohnt mit glücklicheren Momenten, voll. Ich würde gerne nochmal auf dein frühes Karriereende zu sprechen kommen. Du hast dich entschieden, mit 29 deine Karriere zu beenden, und hast in dem Kontext gesagt, das war ein langer Prozess, der da gereift ist. Kannst du uns in diesem Prozess mal einmal mitnehmen, und waren dir die Konsequenzen, da komme ich wieder auf das Wort, schon bewusst damals?
Langer Prozess. Wahrscheinlich hat der auch schon angefangen, als ich in Leverkusen war. Also so langer Prozess, wo ich auch schon einzelne Momente hatte, dass ich vielleicht nicht 100% in diese ganze Fußballwelt und so wie sie ist, 100% reinpasse, hat das natürlich, ich war niemals der Gedanke, auch in dem es so, okay, man hört irgendwann auf und man früh, nein, es geht so, bis der Körper aufhört, machst du weiter. Und es waren aber so verschiedene Momente und ich hatte immer das Gefühl und ich habe mir immer gesagt, das hat wahrscheinlich auch in Dortmund dann schon weitergemacht, dass wenn ich irgendwann in einer Pause da sitze und ich habe ich verspüre keinerlei Kribbeln, keinerlei Motivation, um wieder zu arbeiten, wieder den Ball zu berühren, wieder so ein Gefühl von, oh ja, endlich und es kann wieder was passieren oder von diesem Gefühl, ich drehe diese ganze Sache um. Wenn dieser Moment da ist, dann ist es Zeit, darüber Gedanken zu machen, dass ich aufhöre. Und das war genau dieser Winter in Moskau. Ich habe dann auch relativ schnell, war mir bewusst, was ich machen werde. Habe das noch ein bisschen für mich behalten. Ich hatte mit Tedesco, war mein Trainer damals, auch schon gesprochen und habe gesagt, hey, im Sommer, that's it für mich. Ich weiß nicht, wir müssen auch sprechen mit den Spielen. Ich weiß nicht, ich bin nicht in der Lage, jedes Spiel zu machen und zu schauen, weil ich einfach, ich bin komplett durch mit allem. Ich wusste und ich habe auch zwei, drei Monate vorher schon auch ist so mein Mentor in mein Leben gekommen auch, mit dem ich ganz viele Dinge geteilt habe, ganz viele Übungen gemacht habe oder ehrliche Gespräche, so wer bin ich wirklich, so unabhängig von Ego, von all dem, was ich sein muss, was ist so wirklich, was sind die Entscheidungen, die ich für mich treffen muss. Und ich hatte das Gefühl, um wirklich zu mir zu kommen und dieses Leben auch so zu leben, wie ich es leben will, muss ich diese Entscheidung treffen und den Mut haben, auch da wegzugehen. Und das war eine Entscheidung, kannst du dir vorstellen, man arbeitet sein ganzes Leben lang darauf hin, in diesen Positionen zu sein. Es ging nicht um irgendeine Emotion oder man war sauer oder irgendwas, sondern es war einfach dieses Gefühl von 100%, that's it. Ich muss da raus, ich gehe da raus und ich fange mein zweites Leben an. Und so habe ich dann die Entscheidung auch getroffen und den Mut gefasst, so wahrscheinlich zum ersten Mal eine Entscheidung zu treffen, die absolut nur von mir war. Weil keiner hat es verstanden. Ich habe meinem Vater irgendwie dann ein paar Monate davor erzählt und er sagt so, nee, kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Geht nicht. Und das war so, also keiner konnte es sehen. Und das war, wo ich wusste, dass es zu 100% meine Entscheidung ist. Und ich einfach, ja, ich hatte keinerlei Gefühl mehr für Fußball, nicht in die Kabine zu gehen, nicht zu trainieren und es war nichts mehr da. Und dann war die Entscheidung einfach, die lag da und die musste so getroffen werden.
Unfassbar spannend, weil ich finde es halt auch so spannend unter dem Gesichtspunkt, wenn du sagst, langer Prozess fing schon in Leverkusen an, dann bedeutet das ja auch, dass du während deiner Prime, weil man sagt ja so zwischen 7, 28, 29 kommt man erstmal in seine Prime, wo man so am Limit von seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten ist, hast du schon darüber nachgedacht, deine Karriere zu beenden?
Ja, total. Und so, wenn man das jetzt auch nach außen und wenn ich es jetzt so höre, dann ist so, ach, wie bescheuert ist das eigentlich? So, natürlich hättest du noch auch viel, viel mehr und hätte man wieder das gespürt und wie auch immer. Aber für mich als Mensch, für mich als so ich, wer ich bin, war es unabdinglich, diese Entscheidung zu treffen, um einfach mein Leben zu leben. Ich will mein Leben leben, so wie ich das haben will. Und dann gehört es einfach dazu, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidung war eigentlich so der Start von ganz, ganz vielen und alle Entscheidungen zu treffen, wie ich sie haben will und mein Leben so zu kreieren, wie ich es haben will. Unabhängig von wer sagt was, was ist das, was ist cool heute, was ist nicht cool, sondern es geht darum, mein Leben zu leben. Und diese Entscheidung musste dann so getroffen werden, weil ich so das Gefühl hatte, okay, das war absolut geil und ich bin unmenschlich dankbar für alles, was ich erlebt habe. Jetzt ist aber Zeit, das nächste Leben zu leben.
Unglaublich inspirierend, wirklich. Ich bin tief beeindruckt. Danke für den Einblick. Mich hat gerade auch noch eine Aussage, die möchte ich gerne nochmal mit aufnehmen, weil das spüre ich bei mir auch. Du hast gesagt, für dich war dann auch klar, was du nach deiner Karriere machen möchtest. Du warst in Anführungszeichen auch so ein bisschen ready dafür. Ich merke das bei mir auch, wenn ich über mein Karriereende nachdenke, dass mir das 0,0 Druck macht. Du kennst sicherlich auch diese Spieler, die 35, 36, 37, 38 sind und die bis zum letzten Stein alles geben, weil sie halt erstens keine Alternative haben und weil sie halt zweitens einfach, ja, natürlich in einem Business sind, was wie so eine Art Paralleluniversum dann ist, ne? Was ja auch keinen Bezug zur normalen Welt hat. Und ich merke so bei mir selber, auch dadurch, dass ich Psychologie studiert habe und schon genau weiß, was so nach meiner Karriere kommt, dass ich auch in dieser Luxussituation bin zu sagen, wenn genau das eintritt, was du gerade beschrieben hast, dass kein Feuer mehr da ist, dann mache ich einfach einen Deckel drauf. Und deswegen finde ich so beeindruckend, dass du das dann auch einfach so für dich entschieden hast. Die Frage, die sich daran für mich anschließt, ist das, würdest du sagen, dass dir die Entscheidung auch so einfach gefallen ist, weil du wusstest, was danach kommt?
Um ehrlich zu sein, ich wusste überhaupt nicht, was danach kommt. Ich wusste, was ich nicht will. Okay. Das wusste ich. Mhm. Also ich wusste, was ich nicht will. Ich wusste, ich will nicht direkt irgendwas annehmen. Ich wusste, ich will nicht direkt ins Fernsehen. Ich wusste, ich will nicht direkt das sein, das sein, das sein. Das heißt, ich beschreibe das so gern, als irgendwie, ich habe mich in so einen dunklen Raum begeben. Mhm. Meine Tochter war 1 Jahr alt. Wir sind hier nach Berlin gezogen. Und es war so, ich wusste, was ich nicht will. Und ich hatte den Mut, zu all dem, was ich nicht richtig angefühlt habe, Nein zu sagen. Und das war eigentlich 99% allem, was gekommen ist, habe ich Nein gesagt. Und du kannst dir vorstellen, was das war und welche Sachen gekommen sind, weil Klar. du aus dem Business kommst. Also es waren natürlich auch super lukrative Dinge, wo mein Kopf die ganze Zeit gesagt hat, das ist es, mach doch und das tut dir nicht weh und alles. Aber ich wusste, die Dinge, wenn ich wirklich mein Leben leben will, dann kann ich mich nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Zahlen, ich kann mich nicht beeinflussen lassen von irgendeinem Ansehen, sondern ich wusste, okay, that's not it. Ich mache die Türen so lange zu, bis ich für mich ein Gefühl habe, okay, das bin ich, das ist authentisch ich, diesen Weg will ich gehen und dann treffe ich auch die Entscheidungen so. Aber diese, ja, am Ende waren es bestimmt 2 Jahre oder weniger mehr, es ist nicht einfach zu allem Nein zu sagen, wo dein Kopf, dein Ego eigentlich sagt, hey, nimm das doch mit, das ist okay, es tut keinem weh und du bist Profi darin, kannst du machen. Ich wusste nicht, was ich wollte, wo die Reise hingeht, aber ich wusste, welche Reise ich auf keinen Fall gehen wollte.
Aber sehe ich das dann richtig oder impliziert deine Aussage gerade auch, dass dein Leben als Fußballprofi in Anführungszeichen nicht dein eigenes Leben war, weil du beschreibst, du wolltest unbedingt dein eigenes Leben haben? Wie verstehe ich die? Wie darf ich die Aussage verstehen dann während deiner Karriere?
Also mit Sicherheit war das immer mein Leben, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat sich das nicht mehr so angefühlt, weil man natürlich auch sehr fremdbestimmt ist. Klar. Man hat den ganzen Plan, man muss da und da da sein, muss das und das machen und man muss einfach die und die Dinge leisten, wenn man ein gewisses Level haben will, halten will oder besser werden will. Das heißt, das war nicht mehr mein Leben und das hat sich nicht mehr wie mein Leben angefühlt und ich hatte das Gefühl, dass so viel mehr, und das habe ich auch immer noch, am Ende ist es eine Reise, die jetzt bis forever geht, die ich eingeschlagen habe und ich wusste, dass es nicht mehr mein Leben ist, das ich lebe und ich wollte das alles zurück in meine Hand holen.
Krass. Apropos neues Leben und danach müssen wir leider den Deckel drauf machen. Ich hätte gerne noch viel ausführlicher darüber gesprochen, über dein neues Leben, aber du hast dich neben den ganzen anderen Sachen, die du machst in deinem Leben, auch so ein bisschen dem Extremsport gewidmet oder verschrieben. Was ist die Motivation dahinter, um mal ganz groß zu fragen?
Ja, eigentlich ist die Motivation dahinter, Dinge in mein Leben zu holen, die für mich schwierig sind. Schwierig mental, aber auch schwierig körperlich. Es hat so alles den Startschuss gehabt da auf so einem Berg, wo wir eine Schneewanderung, das war mit meinen besten Jungs. Wir hatten eigentlich das Gefühl, oh, wir machen so ein Boys Weekend in Polen. Wir gehen Eisbaden mit Fackeln nackt durch den Wald irgendwie in Wasserfälle reinspringen. Es ist alles eine gute Zeit. Und dann gab es am letzten Tag, haben wir eine Schneewanderung gemacht, komplett nackt auf den Berg hoch, nur mit Unterhose, Mütze, Handschuhe. Und die war 2 Stunden, dann kommt links eine gelbe Hütte. Du kannst reingehen, wir waren schon alle blau, total durchgefroren. Du kannst einfach sagen, okay, that's it. Es war geil, aber mehr muss man nicht machen. Oder du gehst eine halbe Stunde weiter auf den Gipfel. Das heißt nochmal eine halbe Stunde Schmerzen, Suffering, wirklich Krank. Absolut katastrophale Bedingungen. Es waren irgendwie minus 22 Grad, Schneesturm und alles. Man hat nichts mehr gesehen. Und das war wieder der Moment, wo ich gespürt habe, alright, nee, ich habe mir was gesagt und ich mache das auch. Bin auf den Berg hochgegangen und die halbe Stunde war so katastrophal schwer. Und das durchgezogen haben, das zieht eigentlich so eine Energie durch mein Leben bis heute. Und das ist eigentlich, Extremsport kann man nennen oder nicht nennen, aber das ist auch, wenn ich jetzt ein Ultra-Trail mache oder ich mache einen Marathon. Das sind die Momente, du kommst in diese Momente von, ich habe keinen Bock mehr, ich mache es nicht, ich höre auf, ich gehe zur Seite jetzt, ich muss es nicht mehr machen. Und dann hast du immer wieder die Chance, das trotzdem zu machen.
Okay,
und dann gehst du darüber und das ist, was ich suche.
Das ist, was ich suche,
dass ich einfach wirklich Schwierigkeiten habe, körperlich, mental diese Dinge durchzuziehen. Und in diese Momente will ich kommen, weil ich das Gefühl habe, dass es genau darum geht. Es geht nicht darum, das einfachste Leben der Welt zu haben, sondern es geht darum, Schwierigkeiten im Leben zu haben und dafür Lösungen zu suchen mit sich selbst. Das ist so ein bisschen die Dinge, die ich mir heute in den Kalender lege, unter anderem, ja.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Dinge suchen. Und irgendwie sich selbst klarzumachen, dass nicht immer alles nur schön ist, sondern dass auch Schwierigkeiten zum Leben dazugehören und dass es darauf ankommt, wie man die angeht. Schon ein sehr, sehr tolles Learning nochmal zum Abschluss, lieber André. Ich würde gerne noch ein paar Sachen mit dir besprechen, aber wir haben so viel gequatscht und das Gespräch war so inspirierend. Ich muss dir von ganzem Herzen danken für deine Offenheit, für deine Inspiration, die du mir mitgegeben hast. Es war ein wunderschönes Gespräch. Danke von Herzen, Mann.
Danke dir, Robin. Danke für die Möglichkeit.
Ich würde sagen, wir lassen das Ding mal rauskommen und wenn die Leute sich da draußen vielleicht noch einen zweiten Teil wünschen, über dann vielleicht auch dein neues Leben, dann schauen wir nochmal nach. Aber bis zu dem Zeitpunkt erstmal danke, danke, danke und auf bald hoffentlich.
Auf jeden Fall. Ja, auf bald. Danke dir, Mann. Sehr gerne.
Wow, Leute, was für eine Folge. Ich glaube, wir haben alle dasselbe Gefühl und zwar eine sehr, sehr hohe Intensität in dieser Folge und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wenigen Folgen, wo ich mich selten wie noch nie so gut verstanden gefühlt habe. Und deswegen an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an André Schürrle für diese besonderen Einblicke. Und deswegen ist auch mal erlaubt, an dieser Stelle unbezahlte Werbung zu machen. Bitte testet gerne seinen Drink, seinen Hydration Drink Drill, der jetzt überall verfügbar ist für euch und gönnt euch den. Das hat sich André sehr verdient, dass wir diese Werbung an der Stelle hier machen. Ansonsten gibt es noch ein, zwei Neuigkeiten zu erzählen. Und die eine ist für uns tatsächlich eine sehr große Neuigkeit. Und zwar gibt es unseren Podcast ab nächster Woche wöchentlich. Das bedeutet also, ihr müsst jetzt nicht zwei Wochen auf die nächste Folge warten, sondern nächste Woche kommt die Julia Gwin schon zu uns in den Podcast. Und ihr könnt euch dieses Gespräch geben. Und in der Folge drauf gibt es eine weitere Neuheit. Und zwar gibt es dann Kopfsache mit Julia Gwin und dann natürlich auch mit jedem weiteren Gast. Und zwar geht es darum, dass wir da die Community mit abholen, dass wir Fragen von euch mit in den Podcast einbauen und ihr somit so ein bisschen Teil unserer Reise sein könnt, Teil des Gesprächs werden könnt. Darüber hinaus gibt es auch Fragen von uns selber, tiefe Fragen zum Thema mentale Gesundheit, die euch dann wiederum im besten Fall praktische Tipps mit an die Hand geben für euren Alltag und für vielleicht eure Struggle im Leben. Das von unserer Seite für heute. Bitte passt auf euch auf, bleibt gesund und nicht vergessen, folgen und unterstützen. Wir freuen uns auf die Reise mit euch, freuen uns auf das, was kommt. Und bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.